Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Diana Kinnert, Unternehmerin, Geschäftsführerin einer Plattform für grüne Innovation und Technologien. Dazu aktives CDU-Mitglied, unter anderem als Mitglied der Reformkommission der Christdemokraten. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, danke, dass ich hier sein darf.
Tja, wohin geht die Reise der CDU, Ihrer CDU? Das wird uns beschäftigen heute. Aber natürlich fragen sich alle erstmal, was war denn da los mit der Reise der Kanzlerin und auch des Vizekanzlers und vieler mehr zum G20-Gipfel in Buenos Aires? Flugabbruch nach nur einer Stunde. Die offizielle Erklärung gerade vom Sprecher des Verteidigungsministeriums, die gab es in der Bundespressekonferenz.
Hier war der Funk betroffen, aber auch andere elektronische Systeme. Und sofern Sie jetzt darauf abheben, dass ja mal kurz in Rede stand, dass es hier vielleicht irgendeinen kriminellen Hintergrund gibt dahinter, da würde ich an der Stelle sagen, dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Da geht Sicherheit bei uns an erster Stelle.
Der Sprecher des Verteidigungsministeriums gerade vor ein paar Minuten in der Bundespressekonferenz. Also kein Einfluss von außen, kein Hacking. Aber Diana Kinnert, jetzt können wir auswählen. Einfach ein technisches Problem, kann passieren. Oder Sinnbild, die Misere der Flugbereitschaft als Spiegel einer Politik, einer Bundespolitik, einer Koalition, die auch nicht so recht vom Fleck kommt.
Naja, ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben, das wäre zu symbolhaft überhöht. Ich glaube, dass das passieren kann. Ich komme häufig zu spät zu Terminen, dann liegt es am ICE oder an den Fluglinien. Das kann, glaube ich, einfach nur ein technischer Fehler gewesen sein.
Okay, dann sagen wir mal quasi Kanzlerin, Vizekanzler, die leben wie du und ich und haben dann auch mal so eine Panne.
Ja, seltener als du und ich, aber wohl auch mal.
Obwohl bei der Luftwaffe und bei der Flugbereitschaft muss man ja wahrscheinlich sagen, leider häufiger. Das ist dann vielleicht jetzt nicht die große politische Misere, aber man sollte sich doch mal genau angucken, mit was wir da eigentlich fliegen. Und ich bin jetzt nicht so der Prestigefreund, dass man immer mit der schicksten, neuesten Air Force One da auf den Touchdown haben muss, aber so eine anständige Flugbereitschaft wäre schon was.
Ich glaube, das kann da jetzt mal passieren. Das passiert da ja nicht jede Woche. Insgesamt kann man natürlich dann die gedankliche Brücke dazu führen, dass man sagt, wie gut ist die Bundeswehr ausgebildet, wie instand sind denn die Ressourcen, die Materialressourcen, die die Leute dort haben. Und da kann man eine ganz neue Debatte aufmachen.
Gut, ganz neue Debatte, gutes Stichwort, die machen wir auf. Nicht ganz neu, die läuft natürlich jetzt schon seit Wochen und seit Monaten, seitdem klar ist, die CDU braucht eine neue Vorsitzende, einen neuen Vorsitzenden. Bin gespannt, müssen Sie jetzt noch nicht tun, ob Sie mir gleich einen Namen verraten, wen Sie da haben möchten. Wir sprechen über den Neuanfang bei der CDU. Heute ist die letzte CDU-Regionalkonferenz, bei der die drei aufeinandertreffen werden. Friedrich Merz, Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer. In genau einer Woche dann wählt der Parteitag ihre neue Vorsitzende oder ihren neuen Vorsitzenden. Diana Kinnert, wer ist der Richtige? Oder muss ich sagen, die Richtige?
Also ich habe mehrere auch der Regionalkonferenzen beobachtet und verfolgt. Ich finde, dass die Debatten insgesamt sehr qualifiziert ablaufen, sehr intelligent ablaufen, viele Disziplinen abdecken, auch in viele Jahre nach vorne gedacht. Und insofern bin ich so jetzt schon mal nicht unzufrieden, egal wie es ausgeht.
Okay, also das heißt, Sie haben sich nicht festgelegt oder Sie wollen Ihre Festlegung nicht äußern?
Ich hatte mich am Anfang eher für Annegret Kramp-Karrenbauer ausgesprochen. Dann habe ich aber viel mehr von Merz gehört, wie er sich Industrietransformation und Reform im Wirtschaftssektor vorstellt. Da war ich von begeistert. Auch inwiefern er, das wird ja gleich auch nochmal Thema sein, inwiefern er sich Klimapolitik marktwirtschaftlich annimmt. Mhm. Und das hatte ihm dann wieder Pluspunkte gegeben. Dann war ich gleichzeitig wieder bei Annegret Kramp-Karrenbauer ein bisschen enttäuscht über gesellschaftspolitische Assoziationen zur Eheöffnung, die sie dann irgendwie in eine Nähe gestellt hätte mit Inzest. Und da war ich dann wieder ein bisschen enttäuscht. Also es gibt Argumente für und gegen mehrere der Kandidaten. Ich kann mich jetzt gerade nicht ganz festlegen, schwanke zwischen AKK und Merz, vielleicht gerade ein bisschen mehr zu Merz.
Okay, interessant. Interessant, weil ja viele sagen, das ist so der Mann der Vergangenheit. Sie sind mit ihren 27 Jahren, ist richtig?
Das ist richtig.
Ja, wirklich allein schon vom Alter her, die junge CDU. Und da könnte man sagen, ja, Friedrich Merz war eben auch politisch, auch von seinen Ideen her aktiv in einer ganz anderen Phase.
Das stimmt. Ich glaube, das ist auch teilweise ein bisschen der Mangel. Annegret Kramp-Karrenbauer war Ministerpräsidentin, ist jetzt Generalsekretärin, hat die letzten Jahre mit allen Ebenen zu tun gehabt, war in Regierungsverantwortung, bringt dort jede Menge Rüstzeug auch für eine Parteireform mit. Ich glaube aber, dass Friedrich Merz Betätigung zur gleichen Zeit in einem ganz anderen Feld, nämlich in einer Wirtschaft, die sich verändern muss, die auch viel schneller eigentlich über Nationalgrenzen hinaus denken muss, weil Marktwirtschaft eben so funktioniert, der vielleicht viel schneller Zukunftsmärkte erkennt, der viel schneller versteht, dass Industrie sich transformieren muss. Ich glaube, dass da schon noch Zukunftsgedanken hinterstecken.
Und Sie haben da keine Sorge, dass so die alte Männer-CDU wieder eher sein könnte? Also so gesellschaftspolitisch weiß man ja nicht so richtig viel von Friedrich Merz, ob er da eigentlich irgendwie auch im Jahr 2002 letztendlich stehen geblieben ist, als er eben zuletzt an verantwortlicher Stelle war als Fraktionschef im Bundestag, oder ob sich da auch was getan hat.
Das stimmt, das weiß man nicht so genau. Und genau deswegen glaube ich auch, dass man allein vom Bewerbungsauftreten der Kandidaten noch keine ganz konkreten Rückschlüsse führen kann. Ich glaube, es ist wichtig, Helmut Kohl zum Beispiel, der mir immer zu schwarz vorkam, war aber eine Persönlichkeit, der hat es ertragen, wenn Heiner Geißler, ein Norbert Blüm und eine Rita Süssmuth um ihn herum standen.
Mäßig ertragen. Einige haben da ganz schön Federn gelassen.
Ja, aber ich glaube, das wird wichtig sein. Es geht nicht darum, dass wir einen Kandidaten haben, der die Partei führt und alle müssen ihm in ganz treuer Gefolgschaft linear zustimmen, sondern ich glaube, dass es nur einen Kandidaten braucht, der selbstbewusst genug ist, auch andere Stimmen zuzulassen, jeden Flügel mit einzubinden und dort eine ganzheitliche Erneuerung zu moderieren.
Jetzt haben Sie eigentlich gar kein Wort über Jens Spahn verloren.
Ja, ich glaube, statistisch gesehen, die Umfrage kennen wir ja schon, dass Jens Spahn da eher außen vor ist und ein Außenseiter ist. Ich schätze ihn vor allem für einen jungen digitalen Mindset, den er in der Gesundheitspolitik auch anwendet. Er versteht Datenkorridore, er versteht Geschäftsmodelle auf Basis von Datenressourcen. Das ist was ich gewinnbringend finde. Ansonsten finde ich teilweise...
Sagen Sie
ja
jetzt
auch,
nicht, er ist zu jung.
Das würde ich nicht sagen.
Nein.
Aber ich glaube... dass eine Partei sich da schon auch eine Autorität wünscht und jemand, der Fraktionsvorsitzender war oder jemand, der Ministerpräsidentin war, die kommt da jetzt mehr in Frage, die Person.
Okay, lassen Sie uns noch mal kurz auf die Politikmethode schauen. Sie haben ja am Anfang gesagt, die Regionalkonferenzen, die haben Sie da ganz positiv gestimmt. Mhm. Wenn ich so die Stimmen unserer journalistischen Kollegen höre, unserer Beobachter vom Deutschlandfunk Kultur, die haben ganz häufig so ein Bild gezeichnet, dass da alle sehr brav sind. Sowohl die drei auf dem Podium als auch die Menschen, die da hinkommen, sehr brave Fragen stellen, dass eigentlich gar nicht so richtig eine Debatte zustande kommt. Dass man auch, und das jetzt wieder bezogen auf die drei Leute vor allem, die das werden wollen, dass die eher so umeinander herumtänzeln und wenn eine Spitze kommt, dann kommt die eher hintenrum, vielleicht mal in einem Interview. Ist das wirklich so vorbildlich?
Das habe ich so erstens nicht empfunden und zweitens glaube ich auch nicht, dass... die harte Auseinandersetzung Qualitätsmerkmal der Zukunftsdebatte ist, sondern da geht es darum, welche Perspektiven und Visionen zeigen wir erstmal im Generellen auf. Und da habe ich das Gefühl, ich hatte die letzten Jahre eher den Eindruck, dass meine CDU, aber auch die Große Koalition im Gesamten eher immer so ins Morgen hineindenkend auf die nächsten Jahre denkt. Und gerade bei Annegret Kramp-Karrenbauer, die als Generalsekretärin einen neuen Grundsatz im Programmatikprozess angestoßen hat, habe ich das Gefühl, da denkt man wirklich in die Jahrzehnte. Da geht es um Weiterbildung, um Digitalisierung der Arbeitswelt, um neue Pflegemodelle. Und ich glaube, dass das Perspektiven sind, die noch gar nicht so konkret sind, dass man sich lauthals streiten kann.
Ist aber natürlich schade in der Politik. Also ich verstehe das ja und diese Konzeption und gerade auch im Bereich der Digitalisierung erleben wir das ja ganz stark, dass wir da eigentlich gar nicht so richtig eine Debatte haben, weil... vieles wirklich ein bisschen vage ist, vielleicht auch, weil manche Politikerinnen und Politiker gar nicht so die Detailkenntnisse haben, wäre so ein Nebenaspekt. Aber für eine lebendige Demokratie braucht man ja die Auseinandersetzung. Jetzt habe ich fast ein bisschen die Befürchtung, wir kriegen das, was ja viele kritisiert haben, auch mit Blick auf die Merkel-Jahre, so eine Art Mehltau, eine Debatte, die irgendwie sachlich und okay ist, aber nie so richtig mitreißt.
Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Kandidaten sind, die gute Perspektiven aufzeigen. Nur dann muss man natürlich gucken, wo finden die Debatten, die wirklich knallharten Sachdebatten um verschiedene Alternativen statt. Und da glaube ich, dass alternative Visionen aufzuzeigen eben kein knallharter Ringkampf jetzt gerade ist, sondern das wird dann eben im Bundestag und in den Fraktionen selbst irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Und ich glaube, dass das jetzt gerade auf der Bühne auch gar nicht Thema ist, dass man sich bei ganz kleinen detailprogrammatischen Positionen in die Haare kriegt, sondern da geht es erstmal um Vision. Und da finde ich, da hat jeder andere Akzente und alle gehen aber in die Zukunft und das finde ich erstmal positiv.
Sagt jemand, der Mitglied der CDU ist, da muss man das vielleicht auch so ein bisschen sagen. Aber ich nehme Ihnen das auch ab. Lassen Sie uns gleich mal über einen innerlichen Aspekt reden und die Frage, wie sich die CDU, die Union insgesamt auch ausrichten sollte. Da gibt es interessante Töne, ausgerechnet von einem Markus Söder. Ist es eigentlich okay, wenn ich sage CDU-Politikerin? Ich habe das gerade eben so ganz selbstverständlich gemacht. Oder fühlen Sie sich dann ein bisschen zu politisiert, formalisiert?
Fühle ich mich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mir der Begriff gar nicht zusteht, weil man Politiker im engen Sinne umfasst mit Leuten, die hauptamtlich im Mandat und im Amt sind. Das bin ich nicht. Aber ich weiß ja schon, dass ich in verschiedenen Kommissionen gearbeitet habe, dass ich seit einem Jahrzehnt ja auch schon mich in politische Debatten einschalte. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich in der politischen Rolle spreche auch.
Einer, der ohne Frage Politiker ist, in dem Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben, nicht der CDU, aber der CSU, ist Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der sich heute groß erklärt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unter anderem hervorhebt, die Union müsse ihre Wurzeln wieder mehr betonen. Und dann nennt er die Klassiker, das Konservative, das Liberale, das Soziale und ergänzt dann das Ökologische. Das dürfte Ihnen gefallen.
Das dürfte mir gefallen. Ich finde nicht, dass das eine Ergänzung ist. Ich finde, dass im christlich-sozialen, in der Bewahrung der Schöpfung schon irgendwie Respekt und Demut auch vom Planeten, vor Umwelt und auch eben vor Menschen und Tieren steht. Und insofern war das für mich immer selbstverständlich. Aber es stimmt, dass wir eigentlich in der CDU-Programmatik auch der letzten Jahrzehnte, finde ich, einen Mangel hatten an einem Bewusstsein für Ökologie und auch eben für wirtschaftliche Perspektiven in der Ökologie.
Mhm. Weil Sie das Begriffspaar gerade aufmachen, Wirtschaft, Ökologie, das ist die Wahrnehmung, die man leider Gottes bis heute hat, auch bei führender CDU-Politik, dass es im Zweifel, wenn es ein Gegensatz ist, Ökologie oder Wirtschaft immer für die Wirtschaft ist. Wir haben die Automobilindustrie, die irgendwie eine magisch schützende Hand der gesamten deutschen Politik, aber eben vor allem auch der Regierungspolitik bekommt. Wir haben die Klimapolitik, die nicht richtig vom Fleck kommt, nachdem Deutschland da ja ziemlich vorreitermäßig unterwegs war. Also der Ist-Zustand ist nicht besonders zufriedenstellend.
Also ich glaube, es gehört mit zu konservativer Haltung, dass man Dinge nicht hauruckmäßig durchsetzt, ohne genau Folgen abwägen zu können. Bei der Automobilindustrie muss man eben sagen, das ist eine Industrie, die uns jahrzehntelang geprägt hat, wo ganz viele Arbeitsplätze und Geschäftsmodelle drin sitzen. Und das muss man natürlich nicht überbehutsam oder irgendwie falsch, irgendwie verschwebend irgendwie behandeln. Aber ich finde schon mit einer gewissen Vorsicht.
Hm.
Und natürlich glaube ich.
Aber ist es schon
auch
im Moment ein bisschen sehr vorsichtig?
Ja, und jetzt finde ich es natürlich schon seit Jahren viel zu vorsichtig.
Okay, dann will ich nicht weiter insistieren.
Man merkt es, vor ein paar Wochen irgendwie hat, glaube ich, Tesla den Börsenwert von BMW überholt. Und daran sieht man, dass eigentlich in den nachhaltigen Alternativen viel mehr Zukunftsindustrie auch drinsteckt. Insofern würde sich das auch lohnen, wenn die deutsche Automobilindustrie merken würde, die ökologische Alternative zahlt sich aus.
Mhm. Sie haben ja gesagt, dass Sie bei Friedrich Merz da interessante Ansätze gehört haben. Jetzt habe ich vielleicht nicht so genau hingehört bei ihm, aber ihn würde ich nämlich klassischerweise mit dem wirtschaftsliberalen Konzept in Verbindung bringen, die halt sagen, klar, wenn es Business ist, kann man es machen, aber im Zweifel, wenn es dem Business schadet, Klimaschutz beispielsweise, müssen wir es erstmal zurückstellen im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit.
Naja, ich glaube, dass ich dem Verbraucher und dem Konsumenten und vor allem auch einer neueren Generation von Konsumenten zutraue, dass sie klug konsumieren. Und dazu gehört eben auch ökologisch konsumieren. Und insofern glaube ich, dass Industrie nur erfolgreich ist, wenn sie sich auf diese Generation von Konsumenten einstellt. BlackRock, der ehemalige Arbeitgeber von Friedrich Merz, hat mit Larry Fink, dem US-CEO, jetzt einen der weltweit größten Impact-Investing-Fonds aufgesetzt. Und daran sieht man, dass genau das, was eigentlich moralisch erschien, aber auch gleichzeitig das ökonomisch Kluge sein kann.
Jetzt ist das, was Sie sagen, was Sie da propagieren, sehr schlüssig für mich und irgendwie auch bekannt, weil ich die Argumentation kenne von einer Partei, die gerade sehr erfolgreich ist bei Wahlen und auch in Umfragen, die Grünen. Ist das nicht ein Problem, wenn Sie da jetzt auf einmal umschwenken auf etwas, wo es halt schon einen Marktführer gibt, nämlich die Grünen?
Ich glaube, wenn man gute Ideen hat, dann darf man denen folgen, egal wer der erste Mensch ist, der von ihnen gesprochen hat. Ich habe das Gefühl, dass die Grünen eine bürgerliche Seite haben, wo sie marktwirtschaftlich denkt und eingebunden ist, mit der ich viel anfangen kann, der ich auch sehr nahestehe. Und dann gibt es aber auch Dinge wie das Dieselverbot in Köln oder Bonn oder Einwegplastikverbot. Und da habe ich das Gefühl, das sind eher sogar Symbolthemen, die hinderlich sind, als dass sie das Thema
sie
nach vorne
zum bringen. Beispiel mal Einwegplastikverbot?
Ja. Und zwar, weil zum Beispiel wir eine EU-Recyclingquote haben von unter 20%, wo ich das Gefühl habe, da erstmal zirkulär anzufangen und über Recyclingmethoden nachzudenken und dort in Technologie zu investieren, das viel bahnbrechendere wäre, das viel grenzüberschreitendere wäre und auch Hand in Hand mit einer Industrie käme, die da irgendwie sogar gewinnen könnte, als jetzt pauschal Dinge zu verbieten.
Aber sehen Sie, genau da habe ich nämlich meine Zweifel, gerade wenn Sie sagen Recycling, das ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell, ja, aber es gibt ja kein Land, das da mehr unterwegs ist als Deutschland und fast schon eine Symbiose entstanden ist zwischen Verpackungsindustrie und Recyclingindustrie, weil nämlich klar ist, solange wir recyceln, können wir auch unnötige Verpackungen herstellen. Es geht ja auch gerade darum, festzustellen, wo brauchen wir denn vielleicht weniger? Wo brauchen wir keine kleinen Plastikstäbchen, mit denen wir einen Kaffee umrühren, weil man das vielleicht anders machen kann. Und da sehe ich nämlich schon wieder genau dieses Wirtschaftsding. Im Zweifel ist der Kreislauf und Business und Geld machen da wichtiger.
Naja, ich glaube insgesamt an eine Theorie von Zirkularität, weil ich glaube, dass nur so keine Nebeneffekte entstehen, die schaden. Und wenn ein Unternehmen sagt, ich produziere eine Verpackung, die ich angemessen finde, die der Kunde übrigens auch nachfragt, wenn er sie eben nicht nachfragen will, dann ist das was anderes. Und kümmere mich genau darum, auch wie man weiter mit ihr umgeht, dann finde ich das etwas Kluges und Verantwortungsvolles.
Der Kunde fragt leider auch SUVs nach.
Naja, der Kunde, ich glaube, und das hat mit meinem Menschenbild zu tun und wie ich meine Generation ja eben jetzt auch im Vergleich beobachte, wie ich viele Großstädte weltweit beobachte. Ich glaube, dass sich da die Nachfrage verändert.
Wir gehen jetzt an die ganz andere Seite des Parteienspektrums, zur Linken. Die Fraktion der Linken im Bundestag, die kommt heute Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammen. Es brodelt ordentlich, hat man ja schon mitbekommen in den letzten Monaten, weil immer mehr Linke den Kurs ihrer Fraktionschefin von Sarah Wagenknecht nicht mehr dulden wollen. Es gibt einen jüngsten Anlass, den UN-Migrationspakt, der eigentlich vor allem von rechts kritisiert wurde, ganz stark von der AfD, zum Teil auch von einigen Stimmen aus der Union, den aber auch Sarah Wagenknecht kritisiert, und das passt ja ganz grundsätzlich zu ihrem flüchtlingskritischen Sound der letzten Zeit. Ist das noch links, was sie macht, fragen sich viele Parteifreunde oder Genossinnen und Genossen, darf man da glaube ich sagen. Diana Kinnert, wie sehen Sie das denn? Ist das noch links?
Naja, erst einmal ist es eine politische Landschaft, in der ich mich nicht richtig gut auskenne, wo ich auch nicht keine persönlichen Kontakte irgendwie so pflege, deswegen kann ich das glaube ich nicht ganz so gut einschätzen. Insgesamt vertrete ich ja die These, dass dieses ganz starre Links- und Rechtsdenken eben gar nicht mehr zur Moderne passt. Und wir sehen das natürlich in der CDU oder auch insgesamt in dem konservativen Feld, dass viele dann rechtspopulistisch werden, andere anders. Und dann gibt es neue Achsen von pluralistisch, antipluralistisch, marktwirtschaftlich orientierter, nicht marktwirtschaftlich orientiert, nationalistischer oder globalisierter. Und ich glaube, dass sich das eben auch auf der anderen Seite spiegelt. Da hat man eine Linkspartei, wo die Hälfte irgendwie nationalistisch eben vielleicht auch in der AfD-Nähe argumentiert und eine andere Seite, die da eher grün, SPD-lastig da sich mehr um Offenheit bemüht.
Aber das heißt, wenn wir das politisch betrachten in diesem Land, dann haben wir im Prinzip so das Angebot für die Abgehängten, sag ich jetzt mal pauschal. Die können sich entweder nach rechts orientieren zur AfD oder irgendwie so nach links zur Linken. Und dann gibt es die große breite Mitte, manche sagen ja den Brei der Mitte, Union, SPD, Grüne, FDP, die letztendlich die ansprechen, bei denen alles noch soweit okay ist, die sich globalisierungsoffen und dergleichen zeigen.
Ja, ich teile die Diagnose so ein bisschen, und zwar, weil ich glaube, dass die wichtigen Zukunftsdebatten, die eigentlich neue Werteachsen aufmachen würden, noch gar nicht richtig geführt worden sind. Ich war jetzt vor kurzem bei einer Konferenz im Vatikan, da ging es um Organe aus dem 3D-Drucker, und wo man sich fragt, wie positioniert sich die Kirche dann dazu? Also ist es dann etwas, was Leben rettet, oder ist es schon blasphemisch? Und ich habe das Gefühl, wenn man solche Debatten aufmachen würde, dann würden sich neue Allianzen binden. Da würden sich beispielsweise vielleicht CDU und SPD eher konservativer verhalten, Grüne und FDP vielleicht eher liberaler. Und da habe ich das Gefühl, dass auch mit neuen Debatten neue Abgrenzungsräume offen würden. Und links und rechts lässt sich nicht abschaffen, allein schon deswegen nicht, weil es viel mit einer Wirtschaftsordnung und viel mit Verteilungsfragen zu tun hat. Aber ich glaube, dass insgesamt neue inhaltliche, theoretische Akzentuierungen dazukommen können, die das Gegenwartsbild besser beschreiben als pauschal links oder pauschal rechts.
Würden Sie denn dann sagen, braucht es eine Linkspartei eigentlich? Also man muss ja Positionen nicht teilen. Das wäre ja wirklich zu viel verlangt bei dem politischen Angebot, das man hat. Aber man kann ja auch immer identifizieren, dass man sagt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir so eine politische Repräsentanz von diesen Meinungen haben.
Ich glaube schon. Ja. Also es kommt natürlich dann eben auf das inhaltlich Gefüllte an. Ich kann da jetzt nicht pauschal sagen, das finde ich gut und dass wir das brauchen.
Aber wenn ich da gerade einhaken darf, da gibt es ja quasi so den rationalen, den realo-linken Kurs, und dann gibt es eben den Sarah Wagenknecht-Kurs, die ja bestimmte Dinge entdeckt hat, die ich finde auch bedenkenswert sind. Ja. Ne? Also wenn sie sagt, wir sehen die Krise der SPD, die Leute nicht mehr erreicht, warum profitieren wir eigentlich nicht davon? Warum profitiert die AfD so stark davon? Andererseits auch die Grünen natürlich, dass man sich da fragt, was müssen wir eigentlich für ein politisches Angebot machen, dass Menschen sich insgesamt mitgenommen fühlen und eben gerade die vielleicht zu dem zählen, was man so manchmal schnell als die Abgehängten bezeichnet.
Ach, ich glaube, dass wir da in allen Parteien ganz offen mit Modernisierungsprozessen umgehen müssen. die SPD, die immer die Partei war des kleinen Mannes. Da stehen aber auf den Bühnen Gewerkschaftsbosse und gut bezahlte Facharbeiter. Und die digitalen Freiberufler, die laufen auf einmal zur FDP, die aber ihre Miete nicht richtig bezahlen können. Also da verändert sich einfach insgesamt etwas. Und natürlich müssen sich gerade die Parteien, die sich auf die Fahne schreiben, sozialverträgliche Politik machen zu wollen und die Wählergruppe bestimmt zu adressieren, müssen sich über Adressat und eigene Kommunikation neue Gedanken machen. Was ich schön auch finde an der Argumentation von Sarah Wagenknecht, ist eben das Übernationale. Zu gucken, ist es nicht eine Art von Neokolonialismus, wenn wir Facharbeiter aus anderen Ländern hier abwerben wollen und die dort fehlen. Das finde ich ist ein Gedanke, der an sich jetzt nicht unbedingt falsch ist und den man diskutieren kann.
Wobei man, ja, ich habe den Gedanken auch gehört und der klingt wirklich lauter. Ja, der klingt auch nicht irgendwie nach rechtsmurfiger Ecke. Man weiß halt bei ihr nicht genau, ob das nicht auch vielleicht ein bisschen Strategie ist, um links zu blinken und dann doch rechts abzubiegen oder andersrum. Ganz kurze Frage zum Schluss. Wir haben ja irgendwann eine Bundestagswahl, spätestens 2021. Da gibt es ja viele, da komme ich zurück auf unseren Anfangsgedanken, Friedrich Merz beispielsweise als CDU-Chef, die sich dann eine klare Auseinandersetzung auch wieder wünschen. Ich habe auch so ein Bild vor Augen. Friedrich Merz auf der einen Seite, also die Friedrich-Merz-CDU und eine Habeck-Grünen-Partei auf der anderen Seite als klare Alternative.
Ja, das wäre für mich ein bisschen traurig. Für mich wäre es ein totales Drama.
Sie möchten, dass die miteinander koalieren, ne?
So ungefähr, ja. Also ich finde die bürgerliche Variante von einem Habeck und einem Kretschmann, ich finde das zukunftsweisend, das sieht man auch an den guten Wahlergebnissen in urbanen Milieus, das sieht man eben an dieser marktwirtschaftlichen Orientierung, auch an der totalen Rechtsverbundenheit und das sind alles für mich auch konservative Werte, denen ich nahestehe. Und das, glaube ich, wäre für die CDU ein schwieriger Kanzlerkandidatengegner.
Ich stelle jetzt mal eine Law-and-Order-Testfrage. Gehören kriminelle Ausländer abgeschoben?
Wenn sie Ausländer sind und kriminell sind und dadurch bekennen, dass sie nicht in dieses Land passen wollen, dann ja.
Okay, ich frage das vor dem Hintergrund. Vor dem Hintergrund, dass heute die Innenminister von Bund und Ländern in Magdeburg einen sehr umstrittenen Vorschlag diskutieren, der Grundlage sein könnte für die Frage, wer gehört abgeschoben und wer nicht. Ein Vorschlag vom Bundeskriminalamt, ein Punktekatalog für Ausländer, mit denen das BKA Intensivtäter schneller erkennen und dann eben auch abschieben lassen möchte. Muss man sich, glaube ich, ein bisschen so wie Flensburg vorstellen für Verkehrsverstöße. Horst Seehofer findet die Idee interessant, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, auch. Denkt da, glaube ich, sogar drüber nach, ob man das auch jenseits des Bereichs Ausländer, also auch bei deutschen Staatsangehörigen, erwägen könnte. Und dann gibt es den SPD-Innenminister Boris Pistorius, der ist irgendwie so dazwischen. Hören wir mal.
Und es geht darum, Intensivtäter nach den gleichen Maßstäben in allen Bundesländern zu identifizieren, um dann entsprechend auch nach dem Aufenthalts- und Asylrecht reagieren zu können. Aber wir müssen uns eben auch davor hüten, zu schematisch an das Thema ranzugehen. Am Ende geht es darum, wann ist ein Ausweisungsinteresse des Staates größer als das Bleibeinteresse des Migranten? Und um die Frage geht es am Ende.
Das sagt der Sozialdemokrat Boris Pistorius. Was sagen Sie, Diana Kinnert?
Ich finde grundsätzlich gut, dass es eine neue Methodik geben soll, schematisch Leute zu erfassen. Weil ich auch glaube, dass es gerade in unserem föderalen System auch übrigens über Nationalgrenzen hinaus sehr schwer fällt. Das finde ich grundsätzlich gut. Die Fragen, mir stellen sich natürlich bei dem Vorschlag ganz, ganz viele organisatorische Fragen. Also welche Methodik ist es, wie ist es mit dem Datenschutz, wer legt die Punkte fest, wer fällt da genau rein und wer nicht und welche Ämter haben dann da Zugriff drauf und ich glaube, dass man um sowas eine ganz breite Debatte führen muss.
Ja. Mich hat dieser Vorschlag zuerst erschreckt aus genau diesen Gründen, dass sich das irgendwie nicht gut anfühlt, wenn so etwas gesammelt wird und dann auch noch spezifisch für eine Gruppe. Und für eine Gruppe, bei der wir wissen, dass sie auch jetzt rechtmäßig nicht unbedingt zu den Privilegierten gehört. Und weil es auch eine großartige Stärke des Rechtsstaates ist, dass er nicht alles wissen soll und wissen will, alles sagen registrieren kann. Wir wissen ja, wir hätten die perfekte Sicherheit oder eine perfektere Sicherheit, wenn wir mehr sammeln würden. Aber das ist ja gerade der Kern des Rechtsstaats, dass wir das nicht tun.
Naja, in dem Falle geht es ja nicht um ein Datensammeln jenseits von Straftaten, sondern dass Straftaten erfasst werden. Und damit geht man etwas, von dem ich glaube, dass der Staat ganz zwingend wissen muss, dass das passiert. Und insofern finde ich das berechtigt. Ich finde natürlich schwierig dann, ob man wirklich, also und ich finde das ganz grundsätzlich, das mit einzuberechnen in ein Verfahren, ob dieser Mensch irgendwie eine Bleibeberechtigung hat oder nicht. Und dadurch natürlich auch bekennt, ist die Gesellschaft die richtige für ihn? Hat er eine Bereitschaft, Deutscher zu werden oder eben nicht? Und die abzulesen an Verbrechen, finde ich erstmal in Ordnung. Mhm. Die Frage ist natürlich, die sich mir da ein bisschen stellt, ist, kann man Leute in Kriegsgebiete wieder rückführen? Ja. Und damit eigentlich riskieren, dass denen dort etwas passiert.
Was sagen Sie?
Und das, finde ich, ist eine ethische Debatte, zu der ich jetzt auch noch keinen Schluss habe.
Mhm. Wir hatten ja verschiedene Fälle. Also das ist auch der Punkt, wo ich dachte, wo ich Ihnen auch recht geben würde. Wir hatten den Fall des Attentäters vom Breitscheidplatz, Anis Amri. Wir hatten Sami A., wo es ja hin und her ging und wo wir auch ganz häufig gemerkt haben, ein Problem in diesem Lande ist, dass die eine Seite nicht weiß, was die andere tut. Vielleicht wäre das der Weg, den man gehen kann, dass man wirklich vergleichbare Standards hat und dass man einfach auch weiß, was ein LKA in Niedersachsen weiß, dass das in Bayern nicht unbekannt ist. Aber Punktesystem geht so ein bisschen in diese soziale, ich musste auch an dieses chinesische Modell denken, diese soziale Skala, die da jetzt immer mehr ausgebaut wird, also wo, unter dem Aspekt, wehret den Anfängen, ja, also wo setzen wir da Grenzen?
Ja, und es muss ja eine Grenze geben, ob man die über ein Punktesystem, über Punkte quasi benennt oder nicht. Das finde ich, es weckt eher Assoziationen, die dann schwierig sind. Aber es braucht einfach eine Grenze, bei der man eben, wie Pistorius das eben gesagt hat, schauen muss, wer hat das größere Interesse von bleiben oder gehen. Und dafür braucht es eine Grenze. Wie die organisiert ist, weiß ich nicht. Wie man sie organisieren könnte, da gibt es eben diesen einen Vorschlag. Frage ist, ist der umsetzbar? Wie genau soll er organisiert werden und was wären die Alternativen?
Die Innenminister werden es diskutieren, die werden heute auch nichts entscheiden bei ihrer Tagung in Magdeburg. Es gibt einen Termin, bei dem ich mir vorstellen könnte, der könnte Sie heute noch interessieren. Heute, wir haben darüber gesprochen, ist die letzte Regionalkonferenz der CDU, auch hier in Berlin am Alexanderplatz in der Kongresshalle. Werden Sie da sein?
Da werde ich heute nicht sein. Ich habe die anderen Regionalkonferenzen verfolgt und irgendwie bin da ja sowieso eher aus NRW. Das heißt, das war für mich interessanter, auch vom Klientel, das davor saß. Und ich bin heute Nachmittag auf der Angelmesse in Berlin.
Auf der Angelmesse?
Ich bin ja privat Anglerin. Das ist so ein bisschen mein Ruhepol. Und ich glaube, heute mache ich meinen Weihnachtseinkauf und kaufe ein paar neue Köder.
Das klingt gut. Auf so eine Angler. Waren Sie schon mal auf einer Anglermesse?
Noch nie, deswegen bin ich ganz aufgeregt.
Ich bin wirklich auch mal gespannt, wem Sie da so und was für Typen Menschen Sie da begegnen werden. Da gibt es ja so gewisse Vorurteile, aber Sie haben jetzt eins bei mir schon so ein bisschen entkräftet. Wenn Sie auch angeln, dann gehe ich davon aus, auch das, wie alles, ist soziologisch im Fluss in diesem Lande.
Ja, und man kann soziologisch eben auch politisch ganz neue Stimmen einfangen und das ist schön.
Diana Kindert, vielen Dank für Ihre Stimme hier heute bei mir im Studio. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne wieder. Und dann freue ich mich auf die Beobachtung von der Anglermesse. Und dann müssen wir natürlich auch über das eine oder andere reden, wie es weitergegangen ist, zum Beispiel in der Union und ob Ihnen das passt. Für heute sagen wir hier Tschüss in Studio 9. Der Tag mit Corbinen Frenzel sagt jetzt nichts mehr. Das war's für heute. Tschüss.